Genau, der Wolf breitet sich weiter aus. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass das auch noch weitergehen wird. Wir wissen nicht, wie viele Wölfe es in 10 oder 20 Jahren in Deutschland geben wird. Aber momentan gibt es keinen Grund anzunehmen, dass das Wachstum nicht weitergeht. Und dementsprechend nimmt auch die Probenanzahl zu.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Leonie Weltgen, Biologin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim WWF Deutschland. In diesem Podcast möchte ich mit meinen KollegInnen vom Wildtierteam über aktuelle Themen sprechen, die das Zusammenleben von uns Menschen mit Wildtieren wie Wolf, Wiesent, Luchs und Elch betreffen. Zu Gast sind die unterschiedlichsten ExpertInnen aus Forschung, Landwirtschaft und Naturschutz, die mit uns diskutieren, die Situation vor Ort schildern oder berichten, wie sie sich für die Koexistenz mit Wildtieren einsetzen.
Der WWF präsentiert WWF Insider. Auf ein Café mit Wildtieren in Deutschland.
Unser heutiges Thema ist Spurensuche, war es der Wolf, mit Carsten Nowak. Carsten, möchtest du dich einmal kurz und deine Arbeit vorstellen?
Ja, hallo, genau. Carsten Nowak. Ich arbeite seit 2008 am Senckenberg Forschungsinstitut am Standort in Gelnhausen. Das Zentrum von Senckenberg ist in Frankfurt am Main und leite da das Fachgebiet Naturschutzgenetik. Und in diesem Fachgebiet haben wir ein Wildtiergenetikzentrum eingerichtet, was dazu dient, moderne molekulargenetische Methoden aus der Wissenschaft in die Anwendung, in das Wildtiermonitoring und die Artenschutzanwendung zu bringen. Und wir fungieren zum Beispiel als nationales Referenzzentrum für genetische Analysen von Wolf und Luchs und arbeiten so wirklich an der Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendung und viel mit NGOs, mit Umweltbehörden zusammen.
Danke dir. Der zweite Gast ist Moritz Klose. Moritz, möchtest du dich auch noch einmal kurz vorstellen?
Gerne, ich bin Moritz, ich bin Programmleiter für Wildtiere beim WWF Deutschland und koordiniere die deutsche und europäische Artenschutzarbeit des WWF. Und da arbeiten wir zu unseren, wie wir sie nennen, Big Five. Das sind der Wolf, der Luchs, Wiesent, Elch und Kegelrobbe.
Also unser Thema heute ist ja die Spurensuche. Und da geht es unter anderem auch um Nutztierrisse. Das heißt, wenn durch die Rückkehr der Wölfe kommt es immer wieder zu Rissen von Weidetieren. Und die Frage ist dann häufig, war es der Wolf? Dazu findet man auch in den Medien, wenn man sich für das Thema interessiert, immer wieder Beiträge, wo zum Beispiel tote Tiere gefunden wurden. Und dann die Frage ist, war es jetzt der Wolf oder war es etwas anderes? Und Moritz, ich würde dich bitten, einmal irgendwie für uns zu erklären, warum ist es denn überhaupt wichtig zu wissen, ob der Wolf bestimmte Tiere gerissen hat oder nicht?
Ja, ich denke, das hat zwei Gründe insbesondere. Also zum einen möchte man sich natürlich ein fundiertes, realistisches Bild darüber machen, welche Konflikte mit der Rückkehr des Wolfes einhergehen. Und das heißt auch, eine gute, verlässliche Zahl darüber zu haben, wie viele Nutztiere, wie viele Tiere töten Wölfe eigentlich in Deutschland. Genau, und der Hauptgrund ist eigentlich, dass man das an die Tötung von Nutztieren sind ja auch Zahlungen an die betroffenen Tierhalter verbunden. Also die Idee ist eigentlich, das gibt es in vielen Ländern Europas, dass man, um die Akzeptanz unter den Tierhaltern oder den Menschen in der ländlichen Bevölkerung zu steigern für den Wolf, dass man ihnen eben auch Zahlungen anbietet. Zum einen, um überhaupt erstmal Konflikte zu verhindern, sprich um Herdenschutzmaßnahmen umzusetzen, aber eben auch für den Fall, dass Nutztiere durch den Wolf gerissen werden, dass die Gesellschaft für diese Kosten für den einzelnen Landwirt aufkommt. Und dazu muss man natürlich wissen, war es jetzt ein Wolf, der dieses Tier getötet hat oder nicht? Weil in der Regel ist ein Nachweis dafür, dass es zumindest ein Wolf gewesen sein kann, ausschlaggebend dafür, dass dann die jeweilige Behörde auch eine Zahlung an den jeweiligen Landwirt anweist. Genau.
Okay, das heißt also, es macht einen finanziellen Unterschied, ob ein Wolf dein Tier getötet hat oder aus anderen Ursachen das Tier zu Tode gekommen ist. Also heute ist ja Carsten Nowak da, also es geht auch ein bisschen um Genetik. Aber Moritz, kannst du mal erklären, warum sozusagen dieser Schritt gemacht wird, dass das genetisch untersucht wird? Also man könnte ja, oder ich würde jetzt davon ausgehen, wenn ich ein verletztes oder totes Tier sehe, dass ich, wenn ich ein Experte bin, schon erkennen kann, ob das ein Wolf war oder nicht.
Ja, also es gibt natürlich ganz klare Hinweise, wie man auch von außen erkennt, kann das ein Wolf gewesen sein? War das vermutlich ein Wolf? Dazu gibt es in den Bundesländern auch geschulte Rissgutachter, die dann sich im Prinzip das tote Schaf, die tote Ziege angucken, die Haut abschärfen, abmachen, insbesondere am Hals, wenn man da den gezielten Kehlbiss sieht. Das ist zum Beispiel ein Indiz dafür, dass es ein Wolf gewesen sein kann. Aber ganz sicher ist eigentlich nur Genetik. Da gibt es aber unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern. Das heißt, manche Bundesländer, denen reicht es, wenn ein Rissgutachter sich das Tier von außen angeguckt hat. Und das reicht dann, um im Prinzip festzustellen, war es jetzt vermutlich ein Wolf oder nicht. Und andere Bundesländer, die legen nach wie vor Wert darauf oder für die ist es nach wie vor Voraussetzung, dass es auch einen genetischen Nachweis gibt. Das weiß Carsten sicherlich sogar auch besser, in welchen Bundesländern das nach wie vor der Fall ist. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr bei den vielen Bundesländern, welches da welche Regelung hat. Das ändert sich auch ständig und das ist im ganzen Wolfsmanagement natürlich, macht der Föderalismus einem die Übersicht da gar nicht so einfach, welche Regelung es gerade wo gibt. Genau.
Okay. Ja, also es ist auf jeden Fall komplizierter, aber der genetische Nachweis gibt eine Sicherheit auf jeden Fall. Carsten, kannst du uns einmal erklären, wie der Ablauf ist? Also ich bin jetzt quasi ein Landwirt und finde ein verletztes oder totes Tier bei mir auf der Weide. Wie, also was findet sozusagen statt, bis die Probe bei dir im Labor ist?
Also erstmal ist es ganz wichtig, dass wir nicht irgendwie das genetische Monitoring des Wolfs in Deutschland durchführen oder auch diese Arbeiten koordinieren, sondern das sind die zuständigen Stellen in den Umweltbehörden oder Fachbehörden der einzelnen Bundesländer. Und wir arbeiten zu. Das bedeutet, wir bekommen Proben beauftragt von diesen Stellen, untersuchen die dann, geben die Ergebnisse auch nicht an beispielsweise die Nutztierhalter, also die potenziell Geschädigten selbst weiter, sondern immer an die zuständigen behördlichen Stellen in den Ländern. Was in der Regel passiert, der Moritz Klose hat es schon dargestellt, ist in jedem Bundesland etwas anders geregelt, aber in der Regel ist es so, dass die geschädigte Person möglichst einen vorher definierten, es gibt Managementpläne in den Ländern für so etwas, wo auch Meldeketten drin sind. Man kann sich also an zuständige Hotlines beispielsweise wenden und ruft an und meldet, dass man einen Schaden hat. Und dann idealerweise kommt innerhalb der nächsten Stunden, denn da geht es auch ein bisschen um die Zeit für die Genetik, eine geschulte Person und begutachtet den Riss fotografisch. Es gibt Protokollbögen, um das zu tun. Und in der Regel wird dann auch eine genetische Probe genommen. Das ist auch sehr gut eingefahren seit Jahren in Deutschland, wie das funktioniert. Und diese Probe wird dann in der Regel bei zuständigen Stellen der Länder gesammelt und dort wird dann entschieden, ob wir die Probe geschickt bekommen. Die wird dann beauftragt. Wir bekommen die hoffentlich dann per Post in den nächsten Tagen, untersuchen die, geben das Ergebnis dann an diese Stelle raus und die verantwortlichen Länderstellen müssen dann entscheiden auf Basis der Genetik, aber auch des Rissprotokolls, der fotografischen Dokumentation, war das nun mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wolf oder nicht. Und dann werden dort auch die möglichen Entschädigungen geregelt.
Okay. Und ihr als Senckenberg-Institut seid oder bekommt quasi dann, wenn ich das richtig verstehe, alle Proben aus Deutschland und untersucht die?
Ja, das hat angefangen 2010 mit, ich glaube, knapp 400 Proben im Jahr und mittlerweile sind wir beim Zehnfachen. Also wir bekommen gut 4000 Proben mit Verdacht auf Wolf im Jahr zugeschickt und das sind Kotproben, das sind Haarproben. Und die häufigste Probenart sind aber tatsächliche Tupferabstriche, ähnlich wie man das aus der Forensik oder aus der Kriminalistik kennt, wenn es um Täterfindung geht, um menschliche Täter. Daraus gewinnen wir dann DNA und schauen uns an, wer war der Täter, welche Art und auch welches Individuum.
Ja, ich habe hier auch noch eine Grafik von dir gerade mal aufgerufen, weil das natürlich eine ganze Menge an Proben sind. Wie glaubst du, wird sich das in Zukunft entwickeln? Weil man sieht ja hier auch eine deutliche Steigung. Werdet ihr das als Senckenberg-Institut quasi unter einen Hut bringen, wenn mehr Proben auftauchen? Oder was denkst du, wie sich das jetzt mit der Rückkehr des Wolfes entwickeln wird?
Genau, der Wolf breitet sich weiter aus. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass das auch noch weitergehen wird. Wir wissen nicht, wie viele Wölfe es in 10 oder 20 Jahren in Deutschland geben wird. Aber momentan gibt es keinen Grund anzunehmen, dass das Wachstum nicht weitergeht. Und dementsprechend nimmt auch die Probenanzahl zu. Es ist sehr schwer für uns zu prognostizieren, wie stark das wirklich geschieht. Denn es gibt auch Länder, die schon länger angekündigt haben, wir wollen vielleicht mal weniger Genetik machen. Wir wollen zum Beispiel die Rissbegutachtung. In Sachsen geschieht das zum Beispiel sehr in der Regel so, dass man das morphologisch wirklich macht vom äußeren Bild des Rissbildes. Man muss da nicht jede Probe zur Genetik einschicken. Und das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Die Genetik war nie angedacht als Standardmethode zur Rissbegutachtung, sondern eigentlich immer nur unterstützend, wenn es Zweifelsfälle gibt. Eine gut geschulte Person mit Erfahrung kann in der Regel anhand vom Rissbild unterscheiden, ob es Wolf und Hund ist. Aber es gibt auch Wölfe, junge, unerfahrene Wölfe, die eher töten wie Hunde. Hunde können in der Regel nicht so sauber und schnell töten, wie Wölfe das tun, die das meist mit einem Kehlbiss machen. Und andersrum gibt es aber auch Hunde, die töten können wie einen Wolf. Da kann man es nicht sicher unterscheiden. Und weil eben so ein Druck darauf liegt, auf dieser Entscheidung, man muss bedenken, der Hauptkonflikt zwischen Mensch und Wolf liegt genau in diesem Nutztierwissen. Und die Entscheidung, war das jetzt ein Nutztier oder nicht, liegt natürlich eine potenzielle Spannung. Und wenn da jetzt eine Person kommt, die das vielleicht sogar ehrenamtlich macht, vielleicht zum ersten Mal sagt und macht und begutachtet den Riss und sagt dann, also ich würde sagen, das war jetzt kein Wolf, sondern ein Hund, und die geschädigte Person geht leer aus, dann kann man sich vorstellen, dass die Person auch fordern wird, Moment mal, hat man wirklich alles ausgereizt, wir wollen aber die Genetik. Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum die meisten Bundesländer doch sehr, sehr stark auf die Genetik setzen bei der Rissbegutachtung.
Ja, deshalb wollte ich dich nämlich sowieso fragen. Also man geht ja vielleicht davon aus, dass die genetische Untersuchung 100% sicher ist. Ist das denn wirklich so? Also wenn ihr die quasi untersucht, könnt ihr sagen, das ist zu 100% ein Wolf gewesen oder auch nicht? Oder gibt es da auch Grauzonen?
Ja, da gibt es Grauzonen. Also auch die Wissenschaft ist selten 100%ig, sondern in der Regel stellt man eine neue Hypothese auf oder hat eine gewisse Trefferwahrscheinlichkeit. Man hat immer eine Unsicherheit. Was wir sagen können, wenn bei uns der Wolf rauskommt bei der Analyse, dann können wir doch mit einer sehr hohen Sicherheit sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, der Wolf war da gewesen. Am Riss. Ob der das Tier aber wirklich gerissen hat oder ob der ein sogenannter Nachnutzer ist, wie man das bei Füchsen, Malern oder Krähen kennt, der ans tote Tier geht, was vielleicht ganz anders ums Leben gekommen ist und daran gefressen hat, das kann die Genetik ohne weiteres nicht sagen. Das muss die Person, die wirklich vor Ort war, das dokumentiert hat, entscheiden. Und auch wenn bei dem Ergebnis nicht der Wolf rauskommt, muss das nicht zwangsweise heißen, dass er es nicht war. Es kann auch sein, dass die DNA-Spuren verwischt sind, dass an einer falschen Stelle beprobt wurde, dass es vielleicht zu lange gedauert hat, die DNA schon weg ist. Man muss bedenken, diese toten Tiere, die liegen einfach in der Umwelt, durch Regen, durch wechselndes Wetter, durch diese Nachnutzer, Fuchs und Co. können auch die Spuren verwischt sein und man weiß das Tier nicht mehr nach. Die Genetik gibt nichtsdestotrotz doch in der Regel sehr klare Hinweise oder sogar Beweise für den Verursacher von Rissen.
Danke. Ja, man sieht ja auch nochmal auf der Grafik von dir, wie sich das ungefähr aufteilt, also wenn man so eine Untersuchung vornimmt. Was mich nochmal interessieren würde, gibt es denn auch kuriose Fälle von Tieren, die ihr schon mal nachgewiesen habt, wo ihr gesagt habt, wie kann das sein, dass die DNA von diesem Tier jetzt bei dem Wolf ist?
Ja, also Löwe, Leopard, Tiger hatten wir alles noch nicht. Insofern ist jetzt nicht, dass man vollkommen unerwartete Arten hat. Es gibt natürlich immer wieder interessante Sachen, dass man doch auch exotischere Arten hat, die wirklich Ausnahmegäste in Deutschland sind. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich der Goldschakal. Die meisten Menschen würden Schakale niemals mit Deutschland in Verbindung bringen, sondern die kommen klassisch in Südosteuropa relativ weit weg vor, breiten sich aber ähnlich wie Wölfe auch aktuell über Europa aus. Und man weiß doch relativ viel über das Vorkommen von Goldschakalen in Deutschland über das Wolfsmonitoring, weil der als Beifang quasi doch immer wieder mal dabei ist. Ansonsten ist es oft eher interessant, mit was für Rissen man es zu tun hat. Natürlich sind das in der Regel Schafe, aber es gab auch schon Fälle, wo man dann wie wir weisen häufig in der DNA nicht nur den Verursacher, sondern auch das tote Tier nach. Und dann gibt es eben auch Strauß oder Känguru in Ausnahmefällen beispielsweise.
Okay. Danke dir. Was mich als letztes noch interessieren würde bei dieser Analyse ist, also du hattest ja schon, oder ihr beide hattet schon gesagt, dass es auch da Konflikte geben kann, ob es jetzt der Wolf war oder nicht. Ist es möglich, dass Menschen den Riss manipulieren können, also in die eine oder andere Richtung, dass es ein Wolf war oder dass es nicht ein Wolf war, wenn man das genetisch untersucht?
Also prinzipiell kann man das am Riss natürlich wunderbar manipulieren. Man kann an einem toten Tier prinzipiell natürlich Spuren von Wölfen, dazu müsste ich genetisches Material von Wölfen haben, hinterlassen. Es gab bereits in einigen Fällen Verdachtsmomente, weil das Bild sehr ungewöhnlich war, das Rissbild, oder nicht gepasst hat zum Verursacher, wo es so einen ganz vagen Verdacht gab, wurde vielleicht manipuliert, aber so wirklich erhärten kann man das nicht. Und ich glaube, dass jetzt auch nicht viele Leute da diese kriminelle Energie aufbringen würden. Außerdem muss man ja wirklich erstmal an Material kommen. Ansonsten danach ist es schon sehr, sehr schwierig, jetzt da irgendwie eine falsche Probe reinzubringen. Und auch Fehler im Labor beispielsweise können vorkommen, sind aber sehr, sehr selten.
Okay, danke dir dafür. Es geht ja bei eurer Arbeit, bei der genetischen Untersuchung nicht nur darum, Wolfsrisse nachzuweisen, sondern ihr untersucht auch noch diverse andere Sachen, was den Wolf angeht, unter anderem, wie sich der Wolf in Europa und Deutschland verbreitet, wenn ich das richtig verstehe. Warum wird das gemacht? Also warum ist das interessant, woher der Wolf kommt?
Ja, also unsere Hauptaufgabe ist prinzipiell nicht die Untersuchung von Rissen, sondern das Wolfsmonitoring zu begleiten mit genetischen Untersuchungen und möglichst viel Informationen über den Status der Wolfspopulation und die Entwicklung über die Zeit herauszufinden. Das nennt man Monitoring. Ja, Monitoring ist die Überwachung der Bestandsentwicklung über die Zeit hinweg. Und beim Wolf ist es eben sehr, sehr wichtig, da genetische Untersuchungen mit beizufügen. Denn wir wollen das, die Gesellschaft will das wissen, wie viele Wölfe gibt es in Deutschland. Wo kommen die eigentlich her? Hybridisieren die mit Haushunden beispielsweise? Kommen wir vielleicht noch zu dem Thema. Und man verwendet für das Monitoring eben nicht nur Genetik, sondern es gibt Fotofallen im Wald beispielsweise, um Wölfe nachzuweisen. Man geht Hinweisen der Bevölkerung hinterher. Aber diese Hinweise und die Bilder in Fotofallen verraten uns in der Regel eben viele Details, die wir wissen wollen, nicht. Zum Beispiel, wie viele Wölfe sind in einem Gebiet? Die Wölfe sind meist allein unterwegs. Da hat man einen Wolf auf der Fotofalle. Weiß ich nicht, wie viele gibt's. Sind das überhaupt Rudel oder sind das einzelne Wölfe, die umherstreifen? Woher kommen die eigentlich? Wurden die ausgesetzt? Sind die aus Gehegen ausgebüxt? Haben die sich natürlich ausgebreitet? Das sieht man den Tieren nicht an und das alles verrät uns die Genetik.
Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Feld, aber können wir schon sagen, woher der Wolf kommt, also der jetzt quasi in Deutschland lebt, aus welchen Ländern der eingewandert ist?
Das können wir sehr genau sagen und das wurde auch schon mehrfach durch verschiedene Kolleginnen und Kollegen untersucht. Und unsere Untersuchungen decken sich da zum Beispiel mit den Studien der Kollegen aus Polen und Tschechien sehr, sehr gut. Wir können das sogar sehr genau eingrenzen, die Herkunftsregion. Wir wissen, dass die Wölfe aus den südwestlichen Masuren stammen, ja, in Nordostpolen, relativ nahe der Grenze nach Weißrussland. Und dort gibt es ein größeres Waldgebiet und wir können eigentlich die Herkunft genau dort eingrenzen. Das war lange Zeit der südwestlichste Vorposten einer großen baltischen Wolfspopulation, die sich über Nordosteuropa erstreckt. Und glücklicherweise haben die Wölfe in diesem einen Waldgebiet genetisch eine etwas andere Struktur. Wir wissen nicht, warum. Wir erkennen das über die genetischen Marker. Und unsere Wölfe sehen nach wie vor wirklich so aus wie die Wölfe aus diesen polnischen Masuren. Und daher wissen wir sehr, sehr gut, die Wölfe sind dorthin eingewandert, sind aus dieser Region in den späten 90ern in die Lausitz, also in die deutsch-polnische oder sächsisch-polnische Grenzregion gewandert und haben sich von dort nach Westen, weiter nach Deutschland und parallel dazu nach Osten, also nach über Westpolen ausgebreitet. Es gibt, wenn ich das noch anschließen darf, ganz selten mal Wölfe, die aus anderen Wolfspopulationen kommen. Wir haben jedes Jahr einige Wölfe aus dem Alpenraum, die sehen genetisch auch deutlich unterschiedlich aus, die erkennt man sehr leicht, die sich dann meist in Süddeutschland ausbreiten, in der Regel aber noch nicht bei uns fortpflanzen. Die breiten sich zum Beispiel über Frankreich aus. Und noch seltener gibt es einzelne Tiere, die eine genetische Signatur haben, die auf andere Gebiete aus den aus dem Dinarenraum oder einen ganz leichten karpatischen Schlag haben. Aber es ist nicht so, dass Wölfe aus aller Herren Länder bei uns einwandern, sondern die allermeisten Wölfe stammen aus dieser frühen Besiedlung der Lausitz, die wiederum aus den polnischen Masuren stammt.
Ja, genau. Ich habe jetzt auch nochmal hier diese Karte geöffnet. Da sieht man ja auch, dass sich das hier oben immer weiter ausbreitet und dann langsam nach unten verteilt. Moritz, möchtest du dazu noch was hinzufügen, wie sich die Wolfspopulation in Deutschland entwickeln wird? Ich glaube, Carsten hat das schon relativ gut abgedeckt. Oder?
Ich glaube auch, du kannst ja vielleicht nochmal, du kannst ja die einzelnen Jahre nochmal durchklicken. Dann sieht man nochmal, wie die Entwicklung innerhalb von Deutschland eigentlich so die letzten 20 Jahre stattgefunden hat. Das ist ganz spannend, weil in den ersten Jahren, also Carsten hat es ja gesagt, in den späten 90ern kam sie dann irgendwann rüber, beziehungsweise 2000, um die Jahrtausendwende gab es die ersten wirklichen Nachweise dann eben in Deutschland, auch die erste Reproduktion. Und das ging in den ersten Jahren ja noch relativ langsam. Also da hat sich das ja auch sehr stark auf die Lausitz konzentriert. Und dann genau eigentlich so 2008, 2010 rum, dann ist es wirklich, haben die zugelegt, die Wölfe, haben sich reproduziert und haben auch weitere Gebiete außerhalb der Lausitz erschlossen. Und man sieht, was auch ganz interessant ist, dass die Hauptausbreitung aber nach wie vor eben so im Nordosten Richtung Nordwesten hoch liegt. Also das hat sich so die letzten Jahre gezeigt. Da gibt es auch immer wieder Theorien, wieso ist das so? Wieso sind auch Wölfe in Deutschland zum Beispiel bislang nicht so stark in den Hoch- oder Mittelgebirgen vertreten? Und im Durchschnitt ist es so, dass es in den letzten Jahren sich die Population um 20-30% in etwa pro Jahr eben ausgebreitet hat, vergrößert hat. Und das ist, wenn die gesellschaftliche Akzeptanz weiterhin da ist oder da bleibt oder sich stärkt und vor allen Dingen der Schutzstatus weiterhin so streng bleibt, dann ist es sicherlich zu erwarten, dass sich die Ausbreitung auch weiter so vollzieht. Es gibt ja nach wie vor viele geeignete, also aus Wolfssicht geeignete Gebiete in Deutschland, wo noch Platz für Wölfe wäre.
Also da ist noch Luft nach oben. Dann haben wir jetzt schon über die Nutztierrisse gesprochen und die Entwicklung, die Populationsentwicklung des Wolfes. Ich würde auch noch gerne über das Thema Hybridisierung sprechen. Das hatte Carsten auch schon mal kurz erwähnt. Das ist auch häufiger Thema in den Medien. Aber Moritz, kannst du uns erstmal erklären, was überhaupt ein Hybrid ist?
Ja, beziehungsweise kann das Carsten sogar noch besser, aber im Prinzip, also was man auch im medialen Kontext hört man von Hybriden oder Mischlingen und das ist halt eine, ja letztendlich, Wolf und Hund sind ja die gleiche Art. Der Hund ist eine andere Unterart und das heißt aber, sie sind die gleiche Art. Das heißt, sie können sich miteinander fortpflanzen und auch fortpflanzungsfähige Nachkommen im Prinzip erzeugen. Und bei der Fortpflanzung von Wolf und Hund, da mischen sich dann bestimmte Gene und es kommt dann in der Folge eben zu Nachkommen, die wolftypische Gene und hundetypische Gene haben. Und dann gemutmaßt häufig, man hört dann Schlagzeilen, ja, die meisten Wölfe in Deutschland sind doch alles Hybride oder Mischlinge und die sollen dann auch noch besonders gefährlich sein. Genau, da gibt es keine Hinweise für, dass das tatsächlich so ist, aber es ist immer wieder eine Diskussion. Und aus Artenschutzsicht wird auch gesagt, dass eben Hybride entnommen werden sollen der Population. Das heißt, die in aller Regel, das schreiben auch die Wolfsmanagementpläne der Bundesländer vor, wenn so nachgewiesen ist, dass sich Wolf und Hund gepaart haben und Welpen daraus entstanden sind, dann wird in aller Regel versucht, die der freilebenden Population zu entnehmen, also entweder lebend einzufangen oder zu erschießen, weil man eben nicht möchte, dass sich die Hunde, Gene oder Allele in der wildlebenden Wolfspopulation weiter ausbreiten. Genau. Und das kann Carsten sicherlich auch gleich noch besser sagen. In Deutschland hat es ja bisher nur ganz wenige Fälle wirklich gegeben, wo das nachgewiesen ist, dass Wolf und Hund sich miteinander gepaart haben. In anderen Ländern Europas wissen wir, dass das häufiger vorkommt. Aber auch da gibt es meiner Kenntnis nach jetzt keine großartigen Probleme insofern, als dass diese Tiere, diese Hybride sich ganz anders verhalten jetzt als Wölfe, dass sie zum Beispiel nicht scheu sind, den Menschen häufiger aufsuchen oder gar gefährlicher werden für den Menschen. Also dafür gibt es meines Wissens nach keinerlei Nachweise.
Vielleicht kann ich da sogar gleich mal einhaken, wenn das okay ist. Man hat zum Beispiel gerade in dieser Zeitungsmeldung, glaube ich, war das, ich habe es nur kurz gesehen, da wird dann über mögliche Hybriden berichtet, dann zeigt man oft Fotos, die teilweise auch tatsächlich aus Fotofallenaufnahmen aus Deutschland stammen, nicht immer. Ich glaube, man hat gerade einen Wolf, einen Hund und wenn ich es recht gesehen habe, einen Goldschakal gesehen. Der führt gerne auch zu Hybridmeldungen, der sieht so ein bisschen intermediär aus. Und dann habe ich oft auch Bilder von jungen Wölfen, die zum Beispiel recht große Ohren haben. Das gibt mal Wölfe, die eine Schwanzhaltung haben, die so ein bisschen nach einem Hund aussieht. Und dann werden sofort Hybriden vermutet. Man weiß aus der Untersuchung von Schädeln der deutschen Wölfe, das haben die Kollegen im Museum in Görlitz intensiv gemacht oder machen das seit vielen Jahren. Man weiß aber letztlich auch aus den Tausenden von Fotofallenbildern und Aufnahmen von Wölfen, dass die doch sehr, sehr wölfisch aussehen. Es gibt dann immer Vermutungen, man zeigt dann oft Wölfe irgendwo aus dem hohen Norden, aus Russland, aus Sibirien oder aus Alaska. Da sind die Wölfe viel, viel stärker und größer und wirken gerade im Winterfell viel mächtiger und wölfischer für viele, weil die kennen das aus Gehegen oder Dokumentationen. Und dagegen sehen diese Wölfe in Deutschland oder in Südeuropa ein bisschen mickrig aus. Und das führt oft zur Vermutung, ach, da steckt doch der Schäferhund oder sowas mit drin. Man stellt sich die Wölfe anders vor. Und genetisch wissen wir das aber eigentlich seit vielen Jahren schon sehr, sehr gut, dass sich Wölfe in Deutschland sehr, sehr selten mit Hunden paaren. Es gibt drei Beispiele bisher, da konnten wir das nachweisen. Und da wurden die meisten Nachkommen tatsächlich entnommen. Das bedeutet, sie werden in letzter Konsequenz geschossen, weil in der Regel schafft man das nicht, die wirklich einzufangen. Und man könnte sich auch aus Tierschutzsicht darüber unterhalten, ob das wirklich die bessere Lösung wäre, aber das ist ein anderes Thema. Und das tut man, wie der Moritz das schon gesagt hat, deswegen, um zu verhindern, dass sich diese Wolfsgene, man muss sich vorstellen, wenn wir in Deutschland, nehmen wir jetzt mal irgendeine Zahl, wir haben 1000 Wölfe und wir haben, ich weiß es nicht genau, etwa wahrscheinlich knapp 10 Millionen Hunde. Und also diese Wölfe leben in einer unglaublichen Übermacht von Haushunden. Und wenn sich nur in einigen Fällen Hunde mit Wölfen verpaaren, dann könnte das langfristig dazu führen, dass sich diese Genpools, dass sich diese einzigartige genetische Ausstattung des Wolfs immer mehr in Richtung Haushund bewegt. Und deswegen sagt man, wir wollen da den Anfängen wehren und man entscheidet sich dafür, diese Tiere zu entnehmen, weil es auch immer wieder diese gesellschaftlichen Gerüchte gibt. Man hat Angst vor diesen Hybriden. Dafür gibt es nach allem, was die Wissenschaft weiß, im Übrigen gar keinen Grund. Weil es so wahnsinnig viele Hybriden gar nicht gibt, gibt es auch relativ wenig Forschungsergebnisse zu Hybriden. Aber es gibt eine Studie, eine Langzeitstudie aus Italien, wo es lokal in der Toskana sehr viele Wolf-Hund-Hybriden existieren. Dort hat man viele untersucht und telemetriert und man weiß, dass die sich eigentlich genauso verhalten wie die wildlebenden Wölfe. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Bei der Hybridisierung paaren sich fast immer weibliche Wölfe mit männlichen Haushunden und deswegen wachsen diese Wölfe in der Wildnis mit Wolfsmüttern auf und verhalten sich entsprechend. Die kommen also dem Menschen nicht näher, sind nicht gefährlicher und trotzdem haben wir uns in Deutschland entschieden, da wirklich unnachgiebig zu sein und diese Hybriden konsequent der Wildbahn zu entnehmen.
Okay, so, danke dir für die Erklärung. Dazu vielleicht auch nochmal unsere WWF-Grafik, wie man sich gegenüber dem Wolf verhält. Also das würde auch im Falle der Hybriden zutreffen, nur als Info nebenbei. Carsten, ist dir das denn schon mal in deiner Arbeit untergekommen, dass du eine Wolfsprobe untersucht hast und dabei festgestellt hast, es ist gar kein Wolf, sondern eher ein Hybrid oder da ist eine Hybridisierung vorgekommen?
Also alle Fälle, die aus Deutschland wo wir in Deutschland Hybriden nachweisen konnten, wusste man schon, dass dort Hybriden sind, weil man das über Fotofallen häufig sehr früh nachweisen kann. Das ist auch sehr leicht zu erklären. Häufig gibt es schon vorher Verdachtsfälle und dann wird über Fotofallen in der Nähe der Wurfhöhlen oder der sogenannten Rudelplätze, wo Wolfsrudel sich treffen mit den Eltern, mit den Jungtieren, Fotofallen aufgestellt. Diese Hybriden sind sehr häufig schwarz gefärbt. Das ist eine Besonderheit, die viele Hybriden tragen und sind dadurch gut zu erkennen. Und die ersten DNA-Proben dieser Jungtiere, die kriegt man oft erst viel, viel später, wenn die schon größer sind, weitere Wege wandern und dort Kotproben hinterlassen oder vielleicht irgendwann sogar später mal selbst Nutztiere reißen. Deswegen ist die morphologische Erkennung früher, was wir in Deutschland wirklich noch nie hatten, dass wir so einen Zufallsfund eines Hybridens hatten. Wir haben das aber regelmäßig in anderen Ländern. Wir machen sehr viele Wolfsuntersuchungen auch in anderen europäischen Ländern. Und da ist es häufiger so. Wir haben jetzt beispielsweise relativ viele Proben aus Kroatien und umliegenden Regionen untersucht. Und dort gibt es Regionen, in Dalmatien beispielsweise, wo Hybriden häufiger vorkommen. Und deswegen sind wir damit ziemlich gut vertraut mit der Erkennung von Hybriden.
Okay. Vielen Dank. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, da man das Thema doch immer wieder mitbekommt und gar nicht so genau weiß, was es damit auf sich hat. Zum Schluss würde ich auch noch gerne über ein eher heikles Thema mit euch sprechen, und zwar das Thema Problemwolf, das ja auch regelmäßig in den Medien auftaucht. Es wird vom Problemwolf gesprochen, dass der Problemwolf abgeschossen werden soll. Moritz, kannst du einmal erklären, was ein Problemwolf ist oder was es damit auf sich hat? Oder hier auch in dem Beispiel geht es um das Rodewalder Rudel, dass du mal einmal so einen kurzen Überblick gibst über diese Thematik.
Wenn man von Problemwolf spricht, wir versuchen natürlich diesen Begriff gerne zu vermeiden. Problemwolf hört sich irgendwie blöd an und vor allen Dingen ist auch nicht ganz klar, was steht dahinter. Also man muss hier unterscheiden, es gibt Wölfe, die verhalten sich auffällig, und hier gibt es solche Wölfe, die zum Beispiel Nutztiere wiederholt angreifen, auch wenn diese gut geschützt sind. Das ist eigentlich ein Grund oder eine Sache, wenn man von einem Problemwolf spricht. Und das andere ist Wölfe, die sich Menschen häufiger nähern. Das heißt, die eine potenzielle Gefahr für Menschen darstellen. Beides sind in der Regel Einzelfälle und das kommt immer auf das ganz individuelle Verhalten von so einem Wolf an. Ein Wolf ist ja ein sehr lernfähiges Tier und das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass ein Wolf eben lernt, an schlecht geschützten Weidetieren wiederholt Weidetiere zu reißen, zu töten und dieses Verhalten dann auch an andere Mitglieder des Rudels weitergibt, beziehungsweise auch an gut geschützten Herden dann probiert und auch erfolgreich ist. Also das hat es auch schon gegeben. Niedersachsen ist da ja ein besonderes Beispiel, wo gesagt wurde, okay, hier haben Wölfe immer wieder geschützte Herden angegriffen und getötet. Und deshalb hat man da gesagt, okay, das ist jetzt ein Problemwolf oder ein Problemrudel, die Wölfe müssen hier entnommen werden. Ob das tatsächlich so war, ob die wirklich wiederholt geschützte Nutztiere gerissen haben, das ist zum Teil für Außenstehende sehr schwer zu bewerten, auch für uns, weil es da zum Teil auch keine offene Informationspolitik gibt, jetzt auch in Richtung Niedersachsen mal gesprochen. Genau, aber das hat es auf jeden Fall gegeben. Und der andere Fall ist eben, wenn Wölfe wiederholt Menschen sich denen nähern. Aus diesem Grund hat es auch schon eine Entnahme gegeben, eine Tötung. 2016 war das der Wolf MT6, auch in Niedersachsen. Und auch hier kann es eben sein, dass ein Wolf lernt, menschliche Nähe aktiv aufzusuchen. Und, hier steht natürlich ganz klar die Sicherheit der Menschen an erster Stelle. Also wenn es Hinweise dafür gibt, dass das wirklich der Fall ist, dass Wölfe gezielt ein Wolf gezielt menschliche Nähe aufsucht, dann wird im ersten Schritt erstmal versucht, ihn vielleicht zu vergrämen. Also das heißt, mit Gummischrot zum Beispiel zu beschießen, wenn er in menschlicher Nähe ist, dass er wieder lernt, in Anführungsstrichen, den Menschen und die Umgebung des Menschen zu meiden. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann er erschossen werden. Ganz wichtig ist, dass man hier wirklich immer sich den Einzelfall anguckt, weil, wie ich schon sagte, das hängt halt ganz häufig mit dem individuellen Lernverhalten, den individuellen Erfahrungen zusammen, die ein Wolf in seinem Leben gemacht hat. Und man kann jetzt nicht pauschalisieren von einem Rudel oder von einem Wolf, dass dann gleich eine ganze Population oder eine ganze Gruppe von Wölfen sich problematisch verhält. So viel vielleicht dazu als Einstieg.
Danke für die Einordnung.
Vielleicht dazu, Moritz, kurz, du warst gerade am Sprechen, wir haben eine Frage nochmal zu den Nutztierrissen, und zwar, warum nicht unterschieden wird zwischen dem ausreichenden Grundschutz, also warum nicht danach entschieden wird, oder ob das Tier halt nur mit einem Weidezaun geschützt wurde, mit einem einfachen.
Das ist eine ganz wichtige Frage, Und hier ist es einfach so, dass die Bundesländer, die Qualität der Daten, die die Bundesländer erheben, unterschiedlich ist. Also die Parameter, die dort genommen werden, wenn, Carsten hat es vorhin gesagt, eine geschulte Person oder ein Rissgutachter guckt sich also diese Risse an. Und es gibt kein einheitliches Format, wie diese Daten aufgenommen werden. Das heißt, manche Bundesländer legen viel Wert darauf, dass auch wirklich in der Statistik dann auftaucht, wie wer war das jeweilige Tier, die jeweilige Herde geschützt. Aber in der bundesweiten Statistik, die es ja seit ein paar Jahren gibt, wo man also sieht, wie viele Nutztierrisse hat es gegeben in dem jeweiligen Jahr, da taucht dann letztendlich nicht auf, waren diese Nutztiere jetzt geschützt oder nicht. Und das ist aber für eine Bewertung der Fälle, auch der Problemsituation, total wichtig. Also wenn man sich anguckt, letztes Jahr zum Beispiel gab es knapp unter 1000 Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere, die nachgewiesen wurden, und dabei wurden in etwa 4000 Nutztiere getötet. Aber in manchen Bundesländern waren bis zu 80% der betroffenen Tiere gar nicht ausreichend geschützt mit einem Grundschutz oder einem guten Schutz. Und insofern, ja, ich habe jetzt auch gar keine, also ich kann jetzt nicht erklären, wieso das so ist, aber auf jeden Fall ein Appell hier auch, dass da auf jeden Fall Nachholbedarf ist. Also das ist hier, wenn man da wirklich eine Aussage darüber machen möchte, schützen Zäune richtig oder nicht, dann muss man natürlich auch diese Daten erstmal entsprechend erheben und auswerten.
Dankeschön. Ich wollte bei dem Thema Problemwolf auch nochmal auf die DNA-Untersuchung hinauskasten. Und zwar, ist es möglich, einzelne Tiere mithilfe der DNA-Analyse quasi herauszufiltern und von dem Rudel zu unterscheiden?
Ja, das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch der DNA-Untersuchung. Die Bestimmung, ist das Wolf oder nicht, ist das eine. Und das zweite ist, welches Individuum war das eigentlich? Es ist interessant zu wissen, welche Wölfe reißen überhaupt Nutztiere oder zeigen bestimmte Muster. Es gibt auch Wölfe, die es schaffen, größere Nutztiere zu reißen. Besonders groß sind die Konflikte, ja, wenn es dann vielleicht um kleinere Pferde oder Rinder geht, können sich einzelne Wölfe darauf etwas stärker spezialisieren. Und da ist eben wichtig zu wissen, welche Tiere sind das. Sind das bestimmte Rudel? Sind das territoriale Tiere, die permanent leben? Häufig werden viele Schäden von umherwandernden jungen Wölfen gemacht, die sich in der Region gar nicht so gut auskennen. Und wir haben natürlich Beispiele, wo wir über die Genetik einen Wolf dutzende von Male nachgewiesen haben. Und genau über diese Genetik weiß man dann ja erst, okay, da haben wir ein Tier, was möglicherweise immer wieder, wie der Moritz Klose das schon erwähnt hat, auch gut geschützte Nutztiere angreift oder tötet. Und diese genetischen Ergebnisse sind dann auch häufig die Grundlage, um Managemententscheidungen zu treffen, im Zweifelsfall eben auch Wölfe zum Abschuss freizugeben. Das bedeutet, das ist uns auch bewusst, die Genetik kann dazu dienen, den Wolf zu schützen, auch wenn er manchmal falsch verurteilt wird, vielleicht in der Öffentlichkeit, aber andererseits dient es natürlich auch dazu, diese Wölfe zu identifizieren, bei denen möglicherweise dann die Gesellschaft letztlich sagt, nee, die wollen wir jetzt nicht mehr tolerieren, die wollen wir möglichst aus der Wildbahn nehmen.
Okay, und ich bin mir gar nicht sicher, an wen ich die Fragen von euch beiden stellen muss, aber macht es Sinn, einzelne Tiere, die man genetisch nachgewiesen hat, zu entnehmen? Oder würde es mehr Sinn machen, das ganze Rudel schachmatt quasi zu setzen? Also macht es Sinn, gezielt Tiere quasi per DNA zu überführen und dann zu handeln? Oder ist es eine schwierige, also es ist natürlich eine schwierige Situation, aber was ist da eure Einschätzung?
Kann mal anfangen einfach. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn es gelingen würde, die Tiere wirklich, bevor ich zum Beispiel entnehme, genetisch zu beproben und dann ganz klar das Tier zu entnehmen. Es ist selten so, dass ein ganzes Rudel auffällig ist. Es ist in der Regel, das wissen wir über die Forschung, die wir gerade machen, es ist auch in den seltensten Fällen so, dass Tiere, die sich vielleicht auffällig verhalten, besonders viele Nutztiere reißen, das an die Jungen weitergeben. Man denkt das immer so, die jagen dann im Rudel, die Jungen lernen das. Das ist in der Regel tatsächlich nicht so. Das heißt, das Sinnvollste wäre es wahrscheinlich wirklich einzelne Tiere zu entnehmen. Aus der Praxis, auch aus der jagdlichen Praxis, wissen wir aber, dass das sehr schwer ist. Also die Forderungen sind ganz leicht und da ist die Fachwelt sich auch einig. Der Mensch muss sich wehren dürfen. Wir können mit Großraubtieren, mit Wölfen zusammenleben. Aber Tiere, die uns ja besonders viel Kummer bereiten, aus menschlicher Sicht, die Wölfe verhalten sich nicht unbedingt auffällig aus wölfischer Sicht, aber aus menschlicher Sicht, die entnehme ich zum Wohle der gesamten Population und des Zusammenlebens. Aber in der Praxis ist das eben sehr, sehr schwer, weil ich die Wölfe einfach nicht individuell erkennen kann. Und das ist sicherlich noch nicht ganz gelöst. Und da müssen wir in Deutschland aber auch noch Erfahrung sammeln, wie man das zukünftig besser regeln kann.
Vielleicht noch ergänzend dazu, genau, ich glaube, man muss ja auch auf jeden Fall ganz explizit unterscheiden zwischen eben der Entnahme von einzelnen Tieren, also dem Management im Prinzip, und einer generellen Bejagung, weil diese generelle Bejagung wird ja auch immer wieder gefordert. Und diese generelle ungerichtete Bejagung, die wird in einigen EU-Ländern ja sogar auch durchgeführt. Also wenn man nach Frankreich guckt, das ist Land in Europa, was pro Wolf die meisten Nutztierrisse hat. Das ist also wirklich ein massives Problem. Da funktioniert der Herdenschutz anscheinend nicht richtig. Und trotzdem wird hier, oder das wird als Rechtfertigung dafür auch genommen, dass es hier eine pauschale Bejagung gibt. Das heißt, die Departements dürfen rund 10% der Wolfspopulation jedes Jahr einfach pauschal abschießen. Und man merkt, das bringt aber überhaupt nichts, um die Nutztierkonflikte zu entschärfen. Denn eine generelle Bejagung wird auch nicht dem Schäfer hier in Deutschland helfen. Denn ob jetzt in einer Region ein paar Wölfe vorkommen oder nur einzelne Wölfe, trotzdem ist ein Herdenschutz wichtig. Ein Wolf kann Schafe reißen, es kann auch ein ganzes Wolfsrudel Schafe reißen. Also das ist sehr wichtig in der Diskussion auch darum, da stimme ich Carsten auch zu, dass eben einzelne Wölfe, die wiederholt geschützte Tiere reißen, dass die müssen entnommen werden zum Wohle der Gesamtpopulation. Aber die Forderung nach genereller Bejagung, die wird hier in diesem Konflikt nicht helfen, denke ich.
Okay. Dazu vielleicht auch noch eine ganz kurze Frage aus dem Chat, und zwar, ob wir wissen, wie viele Wölfe tatsächlich 2020/21 zum Abschuss freigegeben wurden und ob diese auch tatsächlich entnommen wurden. Gibt es da Statistiken zu?
Also in meiner Kenntnis nach hat es in Niedersachsen eben wiederholt Ausnahmegenehmigungen gegeben. Das ging vor allen Dingen ja 2018 los, als das Rodewalder Rudel dort wiederholt Nutztierrisse nachgewiesen wurden. Und da hat man ja über ein Jahr lang versucht, den Rüden des Rodewalder Rudels zu entnehmen. Da gab es also eine Ausnahmegenehmigung, die wurde immer wieder verlängert. Letztendlich, mein Kenntnisstand ist, der wurde nach wie vor nicht erwischt. Man weiß es nicht genau, aber es wurden trotzdem Wölfe aus diesem Rudel entnommen. Und das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass es da eine sehr intransparente Informationspolitik auch gibt. Da sind auch verschiedene Verbände gerade dran, auch Parteien, die Landesregierung in Niedersachsen dazu zu drängen, dass sie offenlegt, wie viele Ausnahmegenehmigungen gibt es überhaupt. Das ist tatsächlich nicht öffentlich bekannt. Aber entnommen wurden letztes und dieses Jahr, ich glaube, 3 Wölfe in Niedersachsen. Carsten, ich weiß nicht, ob du... Korrigiere mich gerne, wenn du da anderes weißt. So.
Ich kann das aus dem Kopf nicht sagen.
Ja, genau. Also so in etwa.
Danke dir.
Danke. Ja, in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt auch tatsächlich einfach direkt zu den Fragen übergehen. Samantha, wenn da jetzt noch Fragen offen sind, dass wir die klären können. Wir sind leider ein bisschen hinter der Zeit.
Auf jeden Fall. Und zwar noch eine Frage an Carsten. Warum wurde der Wolf 2021 noch nicht genetisch nachgewiesen? Von über 60 Proben, die auf der Internetseite des HLNUG aufgeführt sind, kam bei über 40 kein Ergebnis raus. Woran liegt das?
Welchen, muss ich nochmal rückfragen, um welchen Wolf geht es jetzt?
Geht um Hessen.
Ja.
Ist das, soll das 2021, ist das die Kennung eines nee, ist das das Jahr dann tatsächlich für einen bestimmten Wolf, ne? Das kann ich aus dem Kopf nicht sagen. Wir machen, wie gesagt, pro Jahr aktuell etwa 4000 Untersuchungen von Wölfen, und dabei werden etwa knapp 800 verschiedene Wolfsindividuen nachgewiesen. Da kann ich das aus dem Kopf jetzt hier in diesem Rahmen nicht genau beantworten. Tatsächlich ist es immer so, dass gerade in neuen Wolfsgebieten, wo der Wolf vielleicht noch nicht permanent ist, wo Wölfe durchwandern oder das Wolfsmonitoring noch nicht komplett eingespielt ist, immer ein ganz großer Teil der gesammelten und untersuchten Proben nicht funktioniert. Ganz anders ist das in den gut eingespielten Wolfsgebieten in Brandenburg, Sachsen, Niedersachsen und Co., wo die meisten Analysen zum Ergebnis kommen. Das heißt, wenn viele Proben tatsächlich eingeschickt wurden und beauftragt wurden, nicht jede gesammelte Probe wird zur Analyse beauftragt von den Behörden, dann ist das ganz normal, dass ein relativ großer Teil davon gar nicht von Wölfen stammt und dementsprechend auch nicht das Ergebnis Wolf dabei herauskommt. Insgesamt ist es so, dass von den Proben, Kotproben, Bissproben und so weiter, die gesammelt werden, etwa zwei Drittel tatsächlich dann ein Ergebnis Wolf oder Hund oder irgendwas ergeben.
Okay. Und speziell jetzt bei der Losungsprobennahme, gibt es da so ein gewisses Alter der Probe, bis wann das überhaupt noch nachweisbar ist?
Ja, je älter die Probe ist, desto schwieriger ist das. Man kann aber kein pauschales Alter angeben. Wenn es zum Beispiel sehr kalt ist, im Winter, die Probe ist gefroren, dann kann die wochenlang für die Genetik verfügbar sein. Auch wenn eine Probe eintrocknet und langfristig trocken ist, also Material aus Museen, die gut gelagert sind, können über Jahrhunderte noch funktionieren. Eine Probe, die draußen ist und die Witterung ist schlecht und die Probe zersetzt sich schnell im Regen, dann kann es sein, dass wir nach 2 Tagen oder 3 Tagen schon kein gutes Ergebnis mehr bekommen. Da ist also auch immer ein bisschen der Zufall mit im Spiel. Aber die Faustregel, die Probe sollte möglichst noch relativ frisch aussehen. Bei der Losung würde ich jetzt nicht lecker sagen, aber dann ist die Chance noch relativ groß. Wenn die wirklich schon so alt und verkrustet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur noch sehr gering, dass wir überhaupt was rauskriegen.
Okay. Vielleicht noch, ich weiß nicht, haben wir noch Zeit für eine oder?
Ja, ich würde sagen, eine
geht noch, ne? Und zwar, ob jede Probe nach Hybridisierung auch untersucht wird oder wie wird das nachgewiesen?
Ja, das ist richtig. Bei jeder Untersuchung wird auch auf Hybridisierung geschaut. Es ist so, dass nicht bei jedem Wolfsnachweis können wir auch ein Individuum feststellen. Also das sind unterschiedliche Analysen. Der genetische Fingerabdruck, der ist auch die Grundlage für die Hybridisierungsuntersuchung. Der klappt nicht immer, aber die Analyse wird bei jeder einzelnen Wolfsprobe gemacht und überall dort, wo die Qualität gut genug ist, wird natürlich auch auf Hybridisierung geschaut. Und das ist auch bei mittlerweile doch einigen hundert oder tausenden von Fällen wirklich der Fall. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass uns wirklich Hybriden da durch die Lappen gehen.
Gut, danke.
Okay. Ja, vielen Dank, Carsten und Moritz, für das Gespräch und vielen Dank auch für die Fragen und die Betreuung, Samantha. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Unser nächstes Thema im November wird wahrscheinlich der Elch sein, die Rückkehr des Elches. Dazu werde ich aber auch noch eine E-Mail verschicken. Im Dezember sieht es so aus, als ob wir über den Luchs sprechen. Also spannende Themen warten und ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind im November. Und bis dahin wünsche ich einen guten Start ins Wochenende und eine schöne Zeit. Vielen Dank. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Ciao.